Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von Utel. Wie ihr als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wisst, steht ganz offen gesagt für Transparenz. Transparenz, Fairness und Ehrlichkeit sind auch für unseren Werbepartner Utel sehr wichtig. Utel bietet Cloud-Telefonie und Rufnummern für Unternehmen und lebt das Wort Fairness wirklich. Utel will nämlich ihre Kundinnen und Kunden durch Service binden und nicht durch Verträge, also sozusagen der Good Guy unter den Kommunikationsdienstleistern. Weitere Infos findet ihr im Internet. Ihr müsst bei der Suche nur den Namen richtig schreiben. Y, zweimal U, hartes T, dann E und L. Utel eben. Und warum zwei U im Namen? Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
Die Sozialdemokratie hat viele Rechte von Menschen, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erkämpft in einer Situation, in der Arbeit mit Erwerbsarbeit aus historisch absolut verständlichen Gründen gleichgesetzt wurde. Und wenn jetzt jemand sagt, wir wollen Einkommen von der Erwerbsarbeit entkoppeln, also nicht Einkommen insgesamt, aber dieses Einkommen, das man zum Überleben braucht, wollen wir von der Erwerbsarbeit entkoppeln, das ist eine Bedrohung natürlich.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politinteressierte. Mein Name ist Jonas Vogt und mir gegenüber sitzt Barbara Preinsack. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Wien und hat gerade ein Buch geschrieben. Es heißt Vom Wert des Menschen, warum wir ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen. Und darüber wollen wir eben auch ein wenig reden. Was ist das eigentlich, das bedingungslose Grundeinkommen? Welche Argumente gibt es dafür? Hält es auch den Gegenargumenten statt? Frau Preinsack, danke, dass Sie heute mein Gast sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Doch zuerst noch eine entgeltliche Einschaltung von Audible. Früher war der Tod ein Sensenmann, heute ist er eher der Manager-Typ im Anzug. Zumindest bei Audible. In dem Hörbuch Der Übergangsmanager geht es um einen Mann mit dem komplizierten Namen D10B4233, der seit fast 100 Jahren für die Jenseitsagentur Verstorbene mit Standardfloskeln ins Jenseits begleitet. Er tut das mechanisch und ohne Empathie. Wie der Manager eines Hedgefonds, der gerade Leute hinausschmeißt. Bis er die junge Erzieherin Feline trifft, die sich gerade aus Liebeskummer die Pulsadern aufgeschnitten hat. Die Geschichte dieses Treffens, das alles verändert, kann man bei Audible hören. Der Übergangsmanager. Besser stirbt man nicht. Ist ein Audible-Original. Die 10 Folgen, jeweils eine Stunde lang, kann man sich jetzt anhören. Und sich an seinem Leben und auch dem möglichen Nachleben erfreuen. Und nun zurück zu Ganz offen gesagt. Dieser Podcast beginnt traditionell mit einer Transparenzpassage. Die ist in diesem Fall relativ kurz. Wir kennen uns nicht wirklich. Wir haben im Frühjahr einmal kurz miteinander telefoniert, als es um die Corona-Ergebnisse ging. Deshalb können wir gleich in medias res gehen. Herr Preinsack, Sie schreiben im Vorwort Ihres Buches, es soll kein Plädoyer für ein bedingungsloses Grundeinkommen sein. Es liest sich allerdings trotzdem ein wenig wie eines. Warum?
Nachdem der Podcast ja ganz offen gesagt heißt, werde ich jetzt auch die wahre Geschichte und nicht die schöne Geschichte erzählen. Die wahre Geschichte ist, dass ich zu Beginn des Prozesses, also als ich beschlossen hatte, ein Buch zu schreiben, aber noch nicht genau wusste, wie das Buch geformt sein würde und wo es erscheinen würde, da habe ich es eigentlich wirklich auch nicht als Plädoyer verstanden. Also ich war ja lange Zeit keine Befürworterin des Grundeinkommens, habe dann in einer ursprünglich nicht ganz freiwilligen Auseinandersetzung mit dem Thema meine Meinung dahingehend geändert, dass ich glaube, dass ein bestimmtes Modell eines solidarischen Grundeinkommens eine sehr gute Weiterentwicklung für unsere Gesellschaft wäre. Das kann ich natürlich dann auch ausführen. Aber jetzt zur Genese des Buches. Ich habe das dann mit dem Brandstätter Verlag besprochen und habe gesagt, ich möchte was Nuanciertes machen und habe dann so den den Schrecken in den Augen meiner gegenüber sitzenden Personen gesehen, die eine Wissenschaftlerin wahrscheinlich vor Augen hatten, die so sagt, ja, es ist so, aber auch zugleich so und überhaupt, wenn man es dann so wendet. Und dann hat das letzten Endes Cheflektor Stefan Schlögl so auf den Punkt gebracht, dass er gesagt hat, wir können leider kein Buch machen, das wo drauf steht, warum es unter bestimmten Umständen ein bedingungsloses Grundeinkommen geben sollte. Also es ist dann im weiteren Gesprächsverlauf rausgekommen, dass ich schon damals, also das war mir auch klar, dass ich damals sozusagen schon in Richtung eines bestimmten Modells mich entwickelt, also mein Denken hat sich schon in diese Richtung entwickelt. Ich war da schon dafür, aber ich glaube, es ging mir einfach darum, auch zu betonen, dass ich keine Grundeinkommensaktivistin bin, die jetzt glaubt, dass es alle Probleme unserer Gesellschaft lösen kann und dass wir um jeden Preis, ohne Wenn und Aber, jetzt unbedingt ein Grundeinkommen brauchen. Das ist sozusagen jetzt die ehrliche Antwort darauf. Eine schönere wäre gewesen, ich habe mich sozusagen im Prozess der Auseinandersetzung einfach von einem ins andere gewandelt und meine Meinung vollkommen verändert. Das war etwas
durchwachsener. Ein wenig der Klassiker, wenn man als Wissenschaftlerin quasi die Wissenschaften der Universität ein wenig verlässt und sich auf die öffentliche Bühne begebt, dann muss man gewisse Nuancen ja auch cutten, wahrscheinlich.
Ja, und das war durchaus auch, also ich hatte davor ja noch nie ein Buch für die breitere Öffentlichkeit geschrieben, sondern ich war so ganz komfortabel zu Hause im akademischen Papier- und Monographiebereich und schreibe auch gerne. Aber es war schon schwierig auch für mich, am Anfang bestimmte Dinge abzulegen und nicht alles zu referenzieren und mich nicht irgendwie auch regelrecht schuldig zu fühlen, wenn ich mal nicht drei unterschiedliche Evidenzquellen angebe. Dann, als ich es mal abgelegt hatte, hat es mir durchaus Freude gemacht. Also es war ein freudvoller Prozess, daran zu arbeiten, auch weil der Austausch mit den Menschen einfach total interessant war, mit denen ich über die Themen gesprochen habe.
Ein wenig der Unterschied zwischen der Wissenschaftlerin an der Uni und der öffentlichen Intellektuellen ist das dann wahrscheinlich ein wenig, oder?
Also, das weiß ich noch nicht, weil also zu den Themen, zu meinen Forschungsthemen habe ich ja auch in der Öffentlichkeit immer gesprochen, also früher noch im Vereinigten Königreich natürlich und in Österreich weniger, aber auch. Aber das waren immer meine Kernforschungsthemen. Ich glaube, den großen Unterschied habe ich gemerkt beim Schreiben eigentlich. Es ist eine andere Weise zu schreiben und zu denken auch in gewisser Weise.
Dann tun wir mal das, was man natürlich in einer politikwissenschaftlichen Seminararbeit tun würde und klären erstmal die Begrifflichkeiten. Was ist denn eigentlich ein bedingungsloses Grundeinkommen und was macht es im Kern aus?
Also hier gibt es natürlich auch unterschiedliche Zugangsweisen, aber wo treffen sich alle diese Zugangsweisen? Die treffen sich dort, dass man sagt, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen eben an keine Bedingungen, die jetzt an den Erwerbsstatus gekoppelt sind oder auch an das Alter gekoppelt sind oder an andere Tätigkeiten oder Eigenschaften der Menschen gekoppelt sind, geknüpft ist. Es ist auch nicht daran geknüpft, dass man erwerbswillig ist. Das ist, glaube ich, im Kontext der Entwicklung des bedingungslosen Grundeinkommens ganz besonders wichtig, weil auch in der Geschichte immer wieder Modelle als Grundeinkommensvorläufer gesehen werden, die sehr wohl an die Erwerbswilligkeit geknüpft waren. Also das war so eine Mindestsicherung, die man bekommen hat, oder eine Absicherung, die man bekommen hat, wenn man arbeitswillig war. Und das bedingungslose Grundeinkommen soll ein Grundeinkommen sein, das eben auch an diese Bedingung nicht geknüpft ist. Viele Menschen würden dann dazu sagen noch, es muss existenzsichernd sein. Aber das sagen nicht alle und wo man das ansetzt, ist natürlich unterschiedlich.
Ja, und das ist dann auch der große Unterschied zum Beispiel zur bedarfsorientierten Mindestsicherung oder Hartz IV oder anderen Grundsicherungsmodellen, die es ja gibt aktuell, die natürlich an eine Arbeitswilligkeit gebunden sind.
Ja, und die auch nicht nur an die Arbeitswilligkeit gebunden sind, sondern die auch also mit dem tatsächlichen Einkommen gegenverrechnet werden.
Ja.
Also der finnische Grundeinkommensversuch unter Anführungszeichen, weil ja viele sagen, dass es kein Grundeinkommensversuch war, da können wir vielleicht noch drauf eingehen.
Wir werden später über die verschiedenen Feldstudien auch noch ein wenig reden.
Aber der finnische Versuch hat ja genau das versucht. Also er hat versucht, Menschen, die langzeitarbeitslos waren, zurück in die Erwerbsarbeit zu bringen. Und dann hat man eben das als ganz als Experiment aufgesetzt, sodass 2000 Personen, die aus dem Kreis der langen Erwerbsarbeitslosen ausgewählt wurden, die haben ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen. Und die Kontrollgruppe hat weiterhin die Sozialtransfers bekommen, die sich aber mit der Erwerbsarbeit, mit dem Zurückgehen in die Erwerbsarbeit sozusagen reduziert haben. Und man hat versucht zu sehen, ob das bedingungslose Grundeinkommen in dieser 2000er Versuchsgruppe, das sich nicht reduziert, auch wenn man jetzt einen Teilzeitjob annimmt, ob dies sozusagen ein Anreiz ist für die Menschen, dann in die Erwerbsarbeit zu gehen. Und in der Hinsicht war das Experiment, wie Sie wissen, ja nicht erfolgreich.
Ja, darüber werden wir später nochmal reden. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir gerade mal kurz festhalten, Sie haben es erwähnt, es gibt eben nicht das bedingungslose Grundeinkommen. Es gibt sehr viele verschiedene Modelle, sehr viele Denkmodelle, von monatlichen Überweisungen bis zu einer Investitionssumme, die man mit einer Volljährigkeit bekommt oder bekommen würde, die man investieren kann oder einfach zum Konsum nutzen kann, Sachleistungen. Sie persönlich plädieren, ich habe das in dem Buch, ich habe es aber auch im Interview im Standard gelesen, für ein tendenziell eher weniger radikales Modell. Also eine gewisse Summe, ich glaube 1200 Euro im Monat für eine erwachsene Person, das aber anders als in vielen eher radikaleren Modellen nicht sämtliche anderen Sozialleistungen ersetzen soll. Warum?
Viele Menschen sagen, dass 1200 Euro im Monat eigentlich sehr radikal ist. Aber es ist nicht radikal in dem Sinn, dass ich natürlich nicht den Sozialstaat abschaffen möchte.
Das muss man vielleicht ganz kurz nochmal für die das Modell nicht so kennen. Mhm. Es gibt tatsächlich Modelle, die eben darauf basieren, dass alle dieselbe Summe bekommen, dafür aber mehr oder weniger alle anderen Transferleistungen eingestellt werden.
Genau, und um das ganz greifbar zu machen, das war der Vorschlag von Andrew Yang zum Beispiel, also die sogenannte Freedom Dividend in den USA. Die jetzt in unterschiedlichen Varianten in der Corona-Krise wieder als Idee hochkommt oder weiterlebt. Yang hätte sich wirklich vorgestellt, dass Menschen dann wählen zwischen Zuwendungen, die sie bekommen, Sozialtransfers, die sie bekommen, einerseits oder Grundeinkommen andererseits. Also es war wirklich ein Entweder-Oder. Natürlich würde auch in dem von mir präferierten Modell bestimmte Transferleistungen wegfallen. Beziehungsweise bestimmte Versicherungsleistungen würden schrittweise dann auch durch, also sozusagen, wenn die wohlerworbenen Ansprüche nicht mehr geltend gemacht werden müssen, würden neu eintretenden Menschen durch was anderes ersetzt werden. Da, was meine ich damit ganz konkret? Zum Beispiel Arbeitslosengeld. Das wäre durch ein existenzsicherndes Grundeinkommen ja nicht mehr nötig. Oder auch Beihilfen zum Wohnen, zum Heizen, das wäre durch ein existenzsicherendes Grundeinkommen auch nicht nötig, gepaart mit sozialem Wohnbau natürlich, für jene, die wirklich jetzt nur vom Grundeinkommen leben. Ich propagiere ja auch das sogenannte Butterbrot-Modell, das ist eine Metapher, wo das Grundeinkommen die Butter ist auf dem Brot und das Brot darunter, also das Fundament, ist natürlich eine Gesellschaft mit funktionierender Daseinsvorsorge, hat man das früher genannt, öffentliche Dienstleistungen zur Verfügungstellung von Gesundheitsversorgung, Krankenversorgung, Bildung, Transport. Das heißt, viele der Bedürfnisse der Menschen, der Grundbedürfnisse werden über diese Dinge befriedigt und darüber liegt diese Schicht, also die Butter in meiner Metapher des Grundeinkommens.
Das man dann für den Konsum nutzen kann.
Genau.
Ich ziehe eine Frage vor, die ich eigentlich weiter später stellen wollte, aber sie passt jetzt sehr gut. Ist das Grundeinkommen populärer in Staaten oder Ländern, wo die Daseinsvorsorge und der Sozialstaat weniger ausgebaut ist? Wissen wir das?
Ich weiß es nicht. Man müsste dann wirklich sehen, ob man aus diesen Ländern überall gute, repräsentative, rezente Umfragedaten hat und das dann sozusagen mit diesen zwei Gruppen vergleichen. Und man müsste mit bestimmten Kriterien festlegen, wie man jetzt gute Daseinsvorsorge definiert. Und mit diesen Vorbehalten kann ich diese Frage jetzt nicht präzise beantworten. Ja. Aber was ich schon beantworten kann, ist, dass es wirklich in jenen Ländern, in denen es wenig soziale Absicherung gibt, jetzt in der Corona-Krise ganz besonders akut ist und ganz besonders heftig diskutiert wird.
Ja, weil wir kennen den Mechanismus kennen wir ja aus anderen Bereichen. Also beispielsweise Wohnungseigentum ist tendenziell in Österreich tendenziell eher geringer als in Ländern mit einer höheren sozialen Absicherung. Einfach weil es auch nicht notwendig ist oder nicht so wahnsinnig notwendig ist, weil man sich darauf verlassen kann, dass beispielsweise Pensionen verhältnismäßig sicher sind. Also das Prinzip gibt es ja.
Aber ich glaube, es ist sehr interessant, was Sie fragen. Also ob es in Ländern, in denen es keine guten öffentlichen Dienstleistungen gibt, nennen wir es mal so, ob es da mehr Zustimmung zum Grundeinkommen gibt. Ich glaube in der Summe wahrscheinlich gar nicht, weil was wir sehr, sehr häufig sehen, ist so eine diskursive Hegemonie, in der Weise, dass Menschen die Werte internalisieren. Was meine ich damit? Ich muss mich jetzt gleich entschuldigen, das waren jetzt sozusagen drei Fachbegriffe in einem Satz. Ich meine damit, dass zum Beispiel im Vereinigten Königreich, wo ich ja lang gelebt habe, da kenne ich mich sozusagen relativ gut aus, selbst progressive linke Kräfte sich die Lösung des Wohnproblems und der rasant steigenden und hohen Kosten, die fürs Wohnen notwendig sind, stellen sich die Lösung so vor, dass man es einfacher macht für Menschen, sich Wohnraum zu kaufen. Das meine ich mit Hegemonie. Es ist, also wenn Menschen, selbst linke, progressive Menschen, das Wort Mietkontrolle, Mietregulierung hören, dann finden sie das, also dann schauen sie einen an, als hätte man vorgeschlagen, dass man irgendwie Insekten essen soll. Das heißt, gerade in Kontexten, wo Generationen damit aufgewachsen sind, dass der Staat, das Gemeinwesen ein etwas Ineffizientes ist, das einem sozusagen nur was wegnimmt und das die unter Anführungszeichen Sozialschmarotzer in der Hängematte unterstützt, diese Gedanken und diese Sichtweise ist dann häufig schon so internalisiert, dass selbst jene Menschen, die in der Hierarchie ganz unten sind, nicht mehr dagegen ankämpfen. Das sieht man gerade im Vereinigten Königreich mit den vielen, vielen Menschen, die zum Beispiel Tory wählen, obwohl sie sicher von Tory-Politics nicht profitieren. Insofern glaube ich, was ich damit sagen will, ich warne vor dem Schluss, dass wenn es irgendjemandem schlecht geht, dass man dann mehr auf Subsistenz als Menschenrecht plädiert in der Gesellschaft, als dort, wo es den Menschen gut geht. Finnland ist ein Beispiel. Kanada ist ein Beispiel. Das sind jetzt Länder, die in ihren Nachbarregionen die Daseinsvorsorge, die öffentlichen Dienstleistungen bezüglich dieser Dienstleistungen relativ gut dastehen. Und das sind die Staaten, die mit dem Grundeinkommen zuerst flirten. Ich sage flirten, weil in beiden Fällen war es ja nicht wirklich ein emanzipatorisches Grundeinkommen, das jetzt wirklich Subsistenz als Menschenrecht etablieren will, sondern in beiden Staaten waren es andere Motive, die dahinter standen. Aber trotzdem, man traut sich vielleicht mehr in Ländern, wo es schon mal nicht so schlecht bestellt ist um die Daseinsvorsorge. Und vielleicht ist dann gerade auch Österreich ein Land, in dem man mit einer phasenweise eine Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens gut arbeiten könnte.
Interessant ist ja, dass sich das bedingungslose Grundeinkommen einem klaren Links-Rechts-Schema ein wenig entzieht. Es gibt bei klar Wirtschaftsliberalen ein Argument dafür. Es gibt Linke, die dafür plädieren. Es gibt aber auch in beiden Lagern erbitterte bis starke Gegnerschaft dazu. Warum ist das so?
Ich glaube, weil Grundeinkommensideen ja schon sehr alt sind und jeweils in der politischen, ideologischen, in jedem politischen, ideologischen Lager, in jeder Tradition auch eine eigene Geschichte haben, derer man sich schwer entledigen kann, weil sie auch Teil, also das eigene Denken geformt hat. Was meine ich jetzt damit? Zum Beispiel, dass dass es in Kreisen, die davon ausgehen, dass Arbeit so etwas wie eine christliche Tugend ist, und die auch Arbeit mit Erwerbsarbeit gleichsetzen, was viele Menschen tun, die davon ausgehen, dass man dann seinen Beitrag leistet, wenn man sozusagen auch in der Erwerbsarbeit fleißig ist. Für solche Menschen ist es schwierig, sich mit der Idee anzufreunden, dass da jemand scheinbar Geld fürs Nichtstun bekommen soll. Ich würde natürlich sofort darauf sagen, es geht ja nicht ums Geld fürs Nichtstun. Wie wir immer, also jeder Mensch, der Pensionistinnen und Pensionisten kennt, kriegen ja auch ein bedingungsloses Einkommen. Und die meisten sind weit vom Nichtstun entfernt. Aber ich kann das schon nachvollziehen. Auf der anderen Seite, Menschen, die jetzt aus sozialdemokratischen Traditionen kommen. Die Sozialdemokratie hat also viele Rechte von Menschen, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erkämpft in einer Situation, in der Arbeit mit Erwerbsarbeit aus historisch absolut verständlichen Gründen gleichgesetzt wurde. Und wenn jetzt jemand sagt, wir wollen Einkommen von der Erwerbsarbeit entkoppeln, also nicht Einkommen insgesamt, aber dieses Einkommen, das man zum Überleben braucht, wollen wir von der Erwerbsarbeit entkoppeln, das ist eine Bedrohung natürlich. Es ist auch eine Bedrohung, wenn man aus Silicon Valley oder anderen sehr großindustriefreundlichen Kontexten hört, dass man sich ein Grundeinkommen wünscht, das jetzt von Philanthropen finanziert wird. Also die Vorstellung, dass jetzt die Gründer von riesengroßen Konzernen, Technologiekonzernen, sozusagen mit ihren philanthropischen Stiftungen jetzt für die Menschen ein Grundeinkommen finanzieren. Natürlich muss man sich als Mensch, der Rechtsansprüche und Institutionen auch schätzen gelernt hat, denken, um Himmels Willen, also das Schicksal der Menschen in die Hände einiger Philanthropen zu legen, die dann sagen, heute ist mein Hobby das Grundeinkommen, morgen vielleicht die Mars-Mission. Da verstehe ich schon, dass man da, wenn man sich jetzt nicht eingehend mit dem Thema beschäftigt hat, dass man sagt, das will ich nicht.
Das Argument, gerade von gewerkschaftlicher Seite, ist natürlich oft, dass es so etwas wie eine Stillhalteprämie wäre. Also quasi das Eingeständnis, die Digitalisierung wird viel mehr Jobs vernichten, als sie bringen wird. Und wir haben dort Menschen, die wir nicht mehr in den ersten Arbeitsmarkt bekommen. Und die bekommen jetzt einfach Geld, weil sie nicht mehr keine Jobs mehr einfordern würden. Das ist natürlich auch ein gewisser Verdacht, der den Silicon Valley-Leuten immer, die dafür plädieren, entgegenschlägt. Ihr wollt einfach diese Menschen nicht mehr haben und ihr wollt euch nicht mehr schlecht dabei fühlen. Was sagen wir dazu?
Ich sage dazu, dass ich das absolut verstehe und dass ich diese Sorge zu einem Teil auch habe. Also das ist etwas, was man natürlich, deswegen bin ich auch für eine phasenweise Einführung, dass man zum Beispiel, wenn man ein Grundeinkommen von 1200 anstrebt, dass man nicht plötzlich 1200 jedem Menschen überweist, sondern dass man es mal mit zum Beispiel 300 beginnt oder 400 beginnt. Weil wir nicht mit Sicherheit sagen können, wie sich's auswirkt, wenn das alle bekommen. Es gibt bezüglich der derzeitigen Situation keine und der Evidenz, die wir kennen, keine Hinweise darauf, dass die Erwerbsarbeit zurückgeht, wenn Menschen ein Grundeinkommen bekommen. Einschränkend muss man dazu sagen, das sind immer Experimente gewesen in Ländern, wo nur ein Teil und manchmal ein ganz besonders ausgewählter Teil von Menschen das Grundeinkommen bekommen haben. Also man kann hier nicht auf die ganze Bevölkerung schließen. Das ist das Erste. Zweitens glaube ich, dass die Alternativen, also die Angst, dass Menschen, wenn sie ein Grundeinkommen haben, sozusagen zufriedengestellt werden sollen damit, dass sie aus dem Arbeitsmarkt gedrängt wurden, dass sie von Maschinen ersetzt wurden. Das ist eine wichtige Sorge. Aber was sind die Alternativen dazu? Die Alternative, die hier häufig kommt von Modern Monetary Theory Leuten und von anderen Personen, ist die Jobgarantie. Also ein Programm einer staatlichen Jobgarantie, dass jeder Mensch Anspruch auf eine Erwerbsarbeit hat. Ich glaube, dieser Vorschlag kommt von einem guten Ort, hätte aber in meinen Augen wirklich zum Teil schreckliche Konsequenzen. Weil wenn dann, also erstens müsste dann wirklich für jeden Menschen eine Erwerbsarbeit gefunden werden, die passt und die dieser Mensch auch machen kann und will. Das hätte allein die Bürokratie und Administration würden wahnsinnige Kosten beanspruchen, die ich lieber den Menschen geben würde. Zweitens, wenn sich dann jemand trotzdem gegen die Erwerbsarbeit entscheidet, dann ist die Person aber wirklich stigmatisiert. Weil dann kann man sozusagen nicht sagen, ich habe keine Erwerbsarbeit, weil ich zu krank bin oder weil ich keinen Job finden kann, sondern dann müsste man sagen, trotz Jobgarantie gehe ich keiner Erwerbsarbeit nach. Das ist eine Position, in der ich mich nicht befinden möchte und das würde ich auch niemand wünschen. Und nicht, weil ich glaube, dass Menschen aus, ich wünsche mir keine Gesellschaft, in der jetzt ein großer Teil der Menschen keiner Erwerbsarbeit nachgeht, im erwerbsfähigen Alter. Aber ich bin schon für eine Gesellschaft, in der man sagt, das Geld, das du zum Leben brauchst, bekommst du, weil du ein Mensch bist und nicht, weil du erwerbswillig bist. Das ist mir ganz wichtig. Das klingt vielleicht wie eine kleine Nuance, es ist aber prinzipiell ein großer Unterschied.
Das Interessante daran ist ja, dass sowohl die Gegner als auch viele Befürworter mit dem Begriff Würde, operieren, der Würde des Menschen. Woran liegt das? Liegen da unterschiedliche Vorstellungen von Würde dahinter?
Ja, und ich sehe das ja auch in meiner eigenen Forschung überall. Also jetzt ein ganz anderes Beispiel zu nennen. Ich hoffe, Sie erlauben mir
diesen.
Also wenn wir daran denken, vielleicht erinnern sich einige noch daran, die Stammzellendebatte, also als man aus Embryonen Stammzellen entnommen hat, um zu versuchen, Krankheiten zu lindern, haben die Gegnerinnen und Gegner der embryonalen Stammzellenforschung mit der Menschenwürde argumentiert. Die haben gesagt, das darf man nicht. Ja, Johannes Rau damals in Deutschland, das widerspricht der Menschenwürde, sozusagen Embryonen zu verbrauchen, damit jetzt jemand vielleicht wieder aus dem Rollstuhl heraussteigen kann. Gleichzeitig war damals, also Deutschland hat ja damals auch aus Israel zum Beispiel Embryonen importiert. Und hat aber mit dem moralischen Zeigefinger gewackelt. In Israel hat man argumentiert, dass das Retten von Menschenleben aus der Menschenwürde kommt. Und dass es eine moralische Pflicht sei, Embryonen dafür zu verwenden, wenn sie nicht zur Implantation gebraucht werden. Warum bringe ich dieses Beispiel? Hier werden absolut widersprüchliche Argumentationen mit Menschenwürde argumentiert. Und das sehen wir beim Grundeinkommen wieder, weil es in Wirklichkeit eine Frage des Menschenbildes ist. Habe ich das Menschenbild, dass Menschen, die gesund sind an Leib und Seele, dass die arbeiten wollen und dass Menschen, die nicht arbeiten, das nicht können, weil sie krank sind, dann glaube ich, dann kann man argumentieren, dass die Menschenwürde uns gebietet, sicherzustellen, dass alle Menschen abgesichert sind, egal davon, ob sie arbeiten oder nicht. Wenn ich jetzt aber ein Menschenbild habe, wo ich glaube, dass man nur durch eine bestimmte Form von Arbeit zum Menschen wird, dann ist natürlich ein Modell, das sagt, du kriegst Geld, ohne was dafür zu tun, eine Bedrohung für den Menschen. Es kommt letzten Endes darauf an, welche Rolle man Menschen in der Welt zuschreibt und welches Menschenbild man hat.
Jetzt war ja natürlich die Vorstellung, dass die Würde an eine ganz bestimmte Form von Arbeit gekoppelt ist. Die ist ja nicht Gott gegeben und hat sich in der Vergangenheit ja auch immer in der Geschichte immer wieder verändert. Sie schreiben das ja auch in Ihrem Buch, dass die Vorstellung der Vollzeiterwerbstätigkeit außer Haus, die auch männlich geprägt ist, dass das tendenziell in der Industrialisierung entstanden ist, oder? Habe ich das falsch gelesen?
Ja, also da unsere Kollegin Andrea Komlossi, die ja hier arbeitet, auch an der Universität Wien, die hat dazu sehr, sehr viel geforscht und sie ist da die absolute Autorität auf diesem Gebiet. Und ich kann ihr Buch über die Arbeit wärmstens empfehlen. Die zeigt das im Detail. Ich glaube, wenn man es ganz grob pauschalisiert nachzeichnet, so einfach ist es natürlich in der Praxis nicht, aber wenn man es grob pauschalisiert nachzeichnet, kann man sagen, industrielle Revolution bedeutet, das Zusammenfallen von Wohnort und Arbeitsplatz wegfällt. Menschen arbeiten auch in Fabriken. Und damit hat es auch begonnen, dass man das Außerhausgehen mit der Arbeit gleichgesetzt hat, wenn man dafür Geld bekam. Damals ist ja auch, also nicht, das gab es schon etwas früher, aber auch zu dieser Zeit war natürlich das Modell der Hausfrau einer großen Wandlung unterzogen, weil die Hausfrau dann plötzlich von einer aktiven Person, die früher sozusagen die Hausgeschäfte geführt hat als Arbeit, zu einer Person wurde, die als nicht arbeitend gesehen wurde. Und man kennt das, also ich bin noch in einer Generation, wo wir in der Volksschule gesagt haben, also meine Mutter ist einer Erwerbsarbeit nachgegangen, aber einige meiner Mitschülerinnen und Mitschüler haben halt gesagt, meine Mama arbeitet nicht, sie ist nur Hausfrau. Also wie auch an der Wandlung der Bezeichnung Hausfrau von einem aktiven Beruf zu einem passiven Beruf, zu einem passiven Nichtberuf, zeigt sich diese Gleichsetzung von außer Haus gehen und Erwerbsarbeit mit Arbeit. Und das ist natürlich auch, wir sehen es in der Corona-Krise, weil sich ja das Zuhausearbeiten jetzt, auch wenn auch unfreiwillig, häufig wieder eingebürgert hat, dass diese Trennung oder diese Gleichsetzung in dem Fall zwischen Erwerbsarbeit und Arbeit und die Trennung zwischen Leben und Arbeit ja so nicht aufrechtzuerhalten ist und sicher uns nicht gut tut.
Ja. Jetzt gibt es eine ganze Menge Argumente für bedingungslose Grundeinkommen. Es gibt aber natürlich auch Gegenargumente. Und eins der wichtigsten ist, wir haben gerade schon darüber kurz angedeutet, dass Menschen grundsätzlich nicht mehr arbeiten gehen würden, ist relativer Quatsch. Darüber können wir wahrscheinlich jetzt mal hinweggehen. Aber das Argument ist natürlich ein wenig komplizierter. Klar ist, dass sozial akzeptierte, prestigeträchtige Jobs wie ihrer, wahrscheinlich auch meiner, in einem gewissen Maß weitergeführt wird. Viel komplizierter ist es aber natürlich bei Jobs, die aktuell sehr schlecht bezahlt sind und auch wenig soziales Prestige haben. Was wären da die Auswirkungen?
Was bezüglich dieser Jobs prognostiziert wird, ist, dass es eine Zweiteilung erfahren, also eine Zweiteilung geben wird. Wenn wir Jobs nehmen, die für die meisten Menschen Tätigkeiten beinhalten, die man nicht als erfüllend oder vielleicht sogar demütigend und schrecklich empfindet, dann müssten diese Jobs entweder automatisiert werden. Klassisches Beispiel, Toilettenreinigung, das wird ja auch in manchen Ländern bereits automatisiert.
Japan.
Genau. Aber kompliziertere, komplexere Reinigungsberufe zum Beispiel können nicht leicht automatisiert werden. Wobei ich gleich dazu sagen möchte, ich glaube nicht, dass Reinigungsberufe an sich unbedingt demütigend und schmutzig sein. Also ich putze meine eigene Wohnung ganz gern, wenn ich auch die Zeit dafür habe. Ja, aber wenn man mal davon ausgehen, dass das jemand nicht gern als Beruf machen möchte, dann müssten diese Berufe, die dann nicht automatisiert werden, natürlich besser bezahlt werden. Also Jobs, die sowohl nicht erfüllend, schmutzig, demütigend sind, als auch schlecht bezahlt, würde es mit dem Grundeinkommen wahrscheinlich nicht mehr geben.
Das klingt natürlich auf der einen Seite utopisch schön, hat aber natürlich auch gewisse Verwerfungen, nach sich ziehen. Die Mittelstandsfamilie kann sich dann vielleicht die Reinigungskraft nicht mehr leisten, das Kindermädchen oder Ähnliches. Was für Auswirkungen das hat, über die wir jetzt gerade aktuell noch nicht nachdenken?
Also ich glaube, das Kindermädchen würde man, oder die Kinderbetreuung würde man dadurch ja nicht verlieren. Weil das, also Kinderbetreuung ist ja eine Tätigkeit, die viele Menschen gern tun. Vielleicht gibt es Menschen, die es dann nicht mehr tun, die es aber jetzt auch nur tun, also ausschließlich, weil sie das Geld wollen und nicht, weil sie das auch gerne tun. Es gibt viele Menschen, die das auch gerne tun, die dann vielleicht etwas weniger arbeiten würden. Oder vielleicht sogar mehr, wer weiß. Dass sich jetzt viele Menschen, die Reinigungskraft, die man schwarz bezahlt, nicht mehr leisten können, das kann sein. Ich glaube, dass es natürlich nach wie vor Menschen geben würde, die daneben verdienen und die das gerade auch dieses nicht angemeldet sein daneben zur Hauptarbeit ganz okay finden und das auch weiterhin tun. Aber da wird es sicher Verschiebungen geben, aber da würde ich sagen, wir kennen das ja bereits zum Beispiel mit Schweden. In Schweden, wo man ja auch sozial geächtet ist, wenn man sich das Haus von jemandem oder die Wohnung von jemandem reinigen lässt, die man nicht anstellen kann, dann muss man halt selber reinigen. Also es ist, glaube ich, jetzt nicht das Ende der Welt, wenn mehr Leute weniger, also weniger, mehr in einem eigenen Haushalt anpacken müssen und dafür vielleicht aber auch weniger selbst in der Erwerbsarbeit sein müssen.
Ja. Es gibt natürlich trotzdem auch einige Dinge, die wir uns aktuell nur leisten können, weil dort Menschen sehr, sehr wenig verdienen. Wir sehen es vor allen Dingen natürlich im Bereich des Tourismus oder Ähnliches. Das werden wir uns dann vermutlich nicht mehr in dem Ausmaß leisten können, oder?
Ja, und das finde ich eine total schwierige Frage, weil wenn man sich's einfach macht, könnte man sagen, na ja, dieser Massentourismus oder dieser Billigtourismus, der den Planeten kaputt macht, das wollen wir eh nicht. Aber dahinter stehen ja auch Menschen. Also ich habe ja auch in dem Buch das Beispiel des Tiroler Skiwirtes. Man könnte, wenn man sich jetzt eben, wie ich gerade das demonstriert habe, wenn man sich es einfach macht, kann man sagen, naja, der muss dann halt auf nachhaltigen Tourismus umstellen und seine Leute nicht mehr ausbeuten, die Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter. Aber da hängt ja dann zum Teil auch eine Existenz daran. Was ich hier sagen würde, ist, dass natürlich das Grundeinkommen, gerade wenn wir jetzt die kleinen Unternehmen ansehen, die sich schwer tun. Das Grundeinkommen würde es aber auch zum Teil in Unternehmerinnen und Unternehmen erleichtern, weil ihre Angestellten dann ja auch ein Grundeinkommen hätten und etwas flexibler wären. Man könnte Arbeitszeiten flexibler gestalten, also im Sinne von dem Ausmaß der Arbeitszeit. Und sie selbst hätten dann ja auch ein Grundeinkommen und könnten sich zum Beispiel, wenn sie sich wirklich ein anderes Modell überlegen, auch mal eine Zeit nehmen, wo sie sich sozusagen umstellen auf eine andere Art von Tourismus zum Beispiel. Damit möchte ich nicht gesagt haben, dass das alles einfach wäre. Also das sind die wirklich harten, schwierigen Fragen, wo sie jetzt gerade ihren Finger draufgelegt haben.
Ja, natürlich, weil das natürlich dann auch bedeuten würde, dass sich trotz allem, trotz des Grundeinkommens, einkommensschwächere Familien plötzlich vielleicht Dinge noch weniger leisten könnten, als es aktuell noch einkommensstärkere Familien tun können.
So pauschal würde ich das nicht sagen, weil gerade einkommensschwächere Familien würden ja bei einem Grundeinkommen von 1200 das schon stark spüren. Und insbesondere auch, und da spreche ich jetzt so ein bisschen ein Tabuthema an, insbesondere auch Familien mit mehreren Kindern. Weil, also die meisten Modelle, die es gibt, sagen, Kinder sollten die Hälfte bekommen, bis zum 18. Lebensjahr, ich würde sagen bis zum 16. Lebensjahr. Aber da kommt dann schon auch was zusammen. Also für Familien mit 3 Kindern, mit 4 Kindern, die hätten dann schon viel mehr im Niedrigeinkommensbereich, also wo die Eltern wenig verdienen, als es jetzt mit der Familienbeihilfe haben. Und die würden das schon auch, also die könnten sich dann schon auch mehr leisten, wenn wir uns wünschen, dass Menschen mehr konsumieren. Weil es ist ja auch umstritten, ob wir uns das wünschen sollen, dass Menschen mehr konsumieren.
Sie hätten mehr Geld, aber andererseits würden ja vermutlich auch die Preise steigen. Also ein bedingungsloses Grundeinkommen würde ja vermutlich ein Inflationsproblem auslösen, oder nicht?
Ja, da scheiden sich die Geister. Also natürlich, wenn wir von heute auf morgen allen Menschen 1200 geben würden, dann natürlich. Aber gerade auch Modelle zur phasenweisen Einführung, wo man sagt 400, 800, 1200 und jedes Mal macht man das für 3-4 Jahre und beobachtet, dass man bestimmte Dinge nachjustieren oder sogar rückabwickeln kann, dann könnte man, so sagen mir meine makroökonomischen Expertinnen, könnte man das Inflationsproblem im Zaum halten, beziehungsweise wahrscheinlich, also man könnte die Auswirkungen auf die Inflation durch das Grundeinkommen einigermaßen unter Kontrolle halten. Allerdings, und das sage ich auch dazu, gibt es ja Menschen, die das Grundeinkommen über eine Erhöhung der Konsumsteuer finanzieren möchten. Da glaube ich, dass die Erhöhung des Preisniveaus ein großes Problem wäre. Das ist auch ein Grund dafür, dass ich dieses Konsumsteuermodell nicht favorisiere.
Ja. Jetzt wird sehr, sehr kompliziert. Aber Sie sprechen in Ihrem Buch auch dieses Beispiel an, die Rechnung von dieser, wo auch die Universität Linz daran beteiligt war, die quasi ausgerechnet hat, der Finanzierungsbedarf wäre je nach Modell 25 Milliarden, 53 Milliarden und der müsste des Staates für ein bestimmtes Modell des bedingungslosen Grundeinkommens und dazu müsste eine Konsumsteuer von 100% eingeführt werden, eine Vermögenssteuer, eine Exportsteuer, eine Finanztransaktionssteuer. Das sind doch tendenziell sehr utopische Modelle. Also
dieses Modell, das, und da habe ich mich auch ausgetauscht dazu, mit den Kollegen Kolbinger und Schneider in Linz. Dieses Modell ist ja nicht das Modell der Wissenschaftler in Linz, sondern das Modell der Generation Grundeinkommen. Ja. Und die Linzer Kollegen und Kolleginnen haben das durchgerechnet und haben das auf sehr verantwortungsvolle Weise gemacht, in der Hinsicht, dass sie auch überall gesagt haben, wo sie etwas nicht projizieren und kalkulieren können. Dass es ein utopisches Modell ist, sehe ich auch so. Das allein würde mich daran aber nicht stören. Ich glaube, dass jedes Grundeinkommensmodell mutig utopisch sein muss. Dass ich nicht für eine Erhöhung der Konsumsteuern bin, liegt darin, dass ich nicht daran glaube, dass das nicht regressiv wirkt. Also umgekehrt gesagt, ich glaube, dass eine Erhöhung der Konsumsteuern einen regressiven Effekt hätte und auch zu einer Erhöhung des Preisniveaus führen würde und zu riesengroßen Problemen, wenn Österreich als erstes Land ein Grundeinkommen, das über Konsumsteuern finanziert wird, einführt.
Ich sag's nur ganz kurz wieder für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Regressiv bedeutet in diesem Fall, wenn ich jetzt, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, dass es natürlich einfach die Einkommensschwächeren deutlich härter trifft, wenn ich eine Konsumsteuer erhöhe oder einführe, neue Konsumsteuern einführe, als es einkommensstärkere Menschen trifft.
Ganz genau,
was,
ja.
Was ein gutes Stichwort ist. Ist es nicht eigentlich interessant und lustig, dass die Linke in diesem Land oder in ganz Europa, auf der ganzen Welt, jahrzehntelang für mehr progressive Steuern und mehr progressive Modelle gekämpft hat und plötzlich ist das bedingungslose Grundeinkommen nicht eigentlich per Definition regressiv? Oder ist das falsch?
Nein, das hängt vom Modell ab, glaube ich. Also, um es jetzt danke, dass Sie mich darauf hingewiesen haben. Da haben mich nämlich jetzt in den letzten Tagen auch andere Leute darauf hingewiesen, dass ich diese Worte nicht einfach so verwenden soll. Also wenn wir davon ausgehen, wie ich es tue, dass ein solidarisches Grundeinkommen zumindest nicht regressiv wirkt, das heißt zumindest nicht jenen, die eh schon weniger haben, noch mehr wegnimmt und idealerweise auch progressiv wirkt, dann kann man ins Treffen führen, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen die unteren Einkommensgruppen stärker spüren würden, dass die dann mehr Geld hätten, das für Dinge auszugeben, für die sie jetzt derzeit kein Geld haben, und dass man selbstverständlich im Einkommen natürlich weiter besteuern würde, also Einkommen also Erwerbseinkommen weiter besteuern würde auf progressive Weise, wie wir das heute tun, was bedeutet, dass der Steuersatz nach einem Steuerfreibetrag gering beginnt und immer höher wird, so dass die mehr verdienen, mehr beitragen. Und in meinem Modell ist die Besteuerung von Vermögen, also von großen Vermögen, ein ganz wichtiger Bestandteil der Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Österreich, wie glaube ich viele Hörerinnen und Hörer schon wissen, ist, was die Vermögensbesteuerung betrifft, einer der Schlusslichter im OECD-Raum. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, mit oder ohne Grundeinkommen, dass das so ist. Es könnte, wenn wir ein Grundeinkommen einführen, mithelfen, dieses Grundeinkommen zu finanzieren.
Sie haben es gerade eben schon mal angesprochen. Was denn eigentlich eine realistische Art und Weise wäre, das einzuführen? Es wäre ja wahrscheinlich ein sehr, sehr großer Umbau auch des Sozialstaats. Das müsste schrittweise erfolgen, wahrscheinlich, oder?
Ja, also ich glaube, dass es schrittweise erfolgen sollte. Viele andere denken das auch. Das Modell der Generation Grundeinkommen lautet, dass in der Einführungsphase die Löhne und Gehälter der Menschen um den Betrag des Grundeinkommens, den sie auf 1.000 Euro veranschlagen, reduziert werden sollte. Also das heißt, alle würden sozusagen, nicht alle, aber die meisten Menschen würden dasselbe verdienen, nur dass 1.000 Euro aus ihrem Einkommen sich dann eben aus dem Grundeinkommen, also aus dem Grundeinkommen besteht, und jene, die unter dem Sockel des Grundeinkommens liegen, würden netto mehr verdienen. Ich glaube, und hier möchte ich mich auch bei Miriam Rehm bedanken, der Ökonomin, mit der ich das sehr interessante Debatten dazu hatte. Ich glaube, dass das einige Gefahren bergen würde, das so zu tun, weil das dann natürlich auch ein Lohnverzicht wäre, de facto. Und man würde die Sozialpartnerschaft schwächen und es wäre unklar, wie sich der Inflationsausgleich gestaltet. Das funktioniert ja in der Sozialpartnerschaft einigermaßen gut. Das ist auch ein Argument, das Miriam Rehm, also aus dieser Debatte mit Miriam Rehm sich ergeben hat. Ich denke, dass es besser wäre, ein Grundeinkommen in Stufen einzuführen, das zu beobachten und das sozusagen zum Einkommen hinzuzufügen und die Einkommensbesteuerung progressiv zu belassen. Ob sich der Freibetrag ändern soll, das sind sozusagen dann Detailfragen, wo man genau die Grenzen zum nächsthöheren Steuersatz einzieht, ist auch eine Detailfrage. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sollte man mit einem geringeren Betrag beginnen, sollte ihn wirklich zu den Einkommen dazugeben. Das heißt, bei jenen Menschen, die schon viel verdienen, aus dem Erwerbseinkommen oder aus ihrem Einkommen aus also Kapitalerträgen, die würden dann gleich das auch für das Grundeinkommen den höheren Steuersatz bezahlen und andere natürlich nicht. Für andere wäre es überhaupt noch im Freibetrag drinnen.
Ja.
Ich sage hier gleich dazu, dass einige Menschen sagen würden, das ist dann kein Grundeinkommen mehr. Einige Menschen würden sagen, das bedingungslose Grundeinkommen muss unversteuert sein. Also mit meinem Vorschlag gehe ich sozusagen von dem puren Modell eines unbesteuerten, bedingungslosen, universellen Grundeinkommens einen kleinen Schritt weg. Das mache ich, weil ich ansonsten keine andere Möglichkeit zur Einführung sehe.
Sie zitieren in Ihrem Buch den NEOS-Abgeordneten Gerhard Lorca, der letztlich argumentiert, dass das ist das Gerechtigkeitsempfinden der Österreicher und Österreicherinnen tangieren würde, wenn ein Pensionist ein Pensionist genauso viel bekommen würde, wenn er viel weniger gearbeitet hätte im Leben, als einer, der die ganze Zeit gearbeitet hat, wenn ein nicht behindertes Kind genau den gleichen Betrag bekommen würde wie ein behindertes Kind. Hat er damit nicht schlicht recht? Finden das die Österreicher nicht ungerecht?
Ich glaube, empirisch macht er einen sehr wichtigen Punkt. Ich glaube, dass wenn man Menschen hypothetisch mit dem Szenario konfrontiert, dass Menschen jetzt Geld fürs Nichtstun bekommen, das traue ich mich zu behaupten, dann wären die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher dagegen. Aber es hängt schon ein bisschen auch davon ab, wie man es präsentiert. Und damit meine ich jetzt nicht nur, wie man es verkauft, sondern welche Rolle ein Grundeinkommen in unserer Gesellschaft haben sollte. Wenn man sagt, das Grundeinkommen ist ein Ausdruck dessen, dass es ein Menschenrecht sein muss oder ein Menschenrecht ist, dass man genug Geld zum Überleben hat und dass das Geld jedem Menschen zusteht, auch als Anerkennung dessen, dass man ja auch, also dass die meisten von uns Beiträge zur Gesellschaft leisten, in Form von bezahlter Arbeit, in Form von unbezahlter Arbeit, in Form von Kulturleistungen, was auch immer. Und damit mit Kulturleistungen meine ich jetzt nicht nur die Leute in der Staatsoper, ich meine auch die Leute im Gesangsverein oder die Straßenkünstler, ich meine wirklich alle. Wenn man das so präsentiert, wenn man sagt, sollen alle Menschen Anspruch darauf haben, genug Geld zum Überleben zu haben, dann glaube ich, wenn die Österreicherinnen und Österreicher schon anders antworten, als wenn man sie fragt, sollen alle Geld fürs Nichtstun bekommen. Und damit will ich jetzt nicht dem Gerhard Lorca unterstellen, oder irgendjemand anderem unterstellen, dass sie sozusagen manipulieren. Es ist nicht möglich, vollkommen neutral über diese Fragen zu sprechen, weil unsere Sprache ja auch normativ aufgeladen ist.
Ja. Ich gehe mal davon aus, dass es zum Beispiel einen Unterschied macht, wenn ich in einer Umfrage oder in einer Panelstudie frage, sind Sie für ein bedingungsloses Grundeinkommen oder sind Sie für ein bedingungsloses Grundeinkommen, wenn dafür andere Sozialleistungen wegfallen? Das wird vermutlich einen Unterschied machen, oder?
Auch. Und ein Beispiel dafür ist der Andrew Yang in den USA, also der ehemalige Präsidentschaftskandidat, der sein Grundeinkommen ja nicht Grundeinkommen genannt hat, also nicht Basic Income, das ist der, oder Universal Basic Income, also der Begriff, der in der englischsprachigen Debatte dafür gebraucht wird, sondern er hat es Freedom Dividend genannt. Und er hat natürlich Fokusgruppen durchgeführt, weil er herausfinden wollte, was zieht. Und er hat herausgefunden, dass es gerade in den USA, also die Dividende, das klingt sozusagen nach, man hat jetzt was verdient, ja. Und Freiheit ist im amerikanischen Kontext auch wichtig. Das heißt, man müsste natürlich auch eine Bezeichnung finden, die jetzt kein Etikettenschwindel ist, aber die auch keine Knöpfe drückt, die jetzt beim Menschen Angst auslösen. Ich habe so ein kleines Experiment gemacht in meiner Lehrveranstaltung zum bedingungslosen Grundeinkommen, wie wir das denn in Österreich nennen würden, wenn wir es umsetzen wollten. Und da haben meine Studierenden den Begriff Schnitzeltausender geprägt. Wobei ich jetzt gleich dazu sagen muss, dass ich nicht weiß, wie der Schnitzeltausender in Westösterreich ankommen würde. In Ostösterreich vielleicht, ja. Aber damit will ich nur sagen, es ist sehr, sehr wichtig, wie wir das kommunizieren und welche Rolle dieses Instrument, dieses Grundeinkommen in unserer Gesellschaft erfüllen soll.
Warum ich gerade eben relativ konkret diese Frage gestellt genannt habe, wenn dafür andere, wie stehen Sie zum bedingungslosen Grundeinkommen, wenn dafür andere Sozialleistungen wegfallen, ist, weil ich glaube, diese Frage haben Sie exakt im April auch schon mal gestellt in einer Ihrer Studien, ne? im Zuge der Corona-Panel-Studie. Also die Zustimmung zum bedingungslosen Grundeinkommen, was ist dabei rausgekommen?
Also wir haben im Rahmen der österreichischen Corona-Panel-Studie, die wir an der Universität Wien durchführen, die von meinem Kollegen Bernhard Kittel geleitet wird, eine repräsentative Umfrage durchgeführt. Das machen wir in regelmäßigen Abständen. Da geht es um alle möglichen Aspekte des Lebens der Menschen in der Corona-Krise. Und eine Gruppe von Fragen hat sich dann mit dem bedingungslosen Grundeinkommen auseinandergesetzt. Wir haben das bedingungslose Grundeinkommen in Grundzügen so definiert, wie ich es vorhin auch gesagt habe, und haben gefunden, dass ungefähr gleich viele Menschen in Österreich im April dafür waren wie dagegen. Also es waren ungefähr 40%. Relativ viele, also 20% eben, im Großen und Ganzen waren unentschieden, weil, wie wir vermuten, die wahrscheinlich sagen würden, nicht um jeden Preis, aber unter bestimmten Umständen und je nachdem, wie es ausgestaltet ist. Was wir auch gefunden haben, ist, dass Menschen, die schon ein bedingungsloses Einkommen bekommen oder ein stabiles, bedingungslos sollte ich nicht sagen, also nämlich Pensionistinnen und Pensionisten, aber auch Personen im öffentlichen Dienst, dass die eher weniger dafür waren für ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle.
Kann man es, die Frage, die hier steht, ist, wer von einem bedingungslosen Grundeinkommen profitieren würde, ist dafür, die anderen dagegen. Kann man das so polemisch zusammenfassen, die Ergebnisse?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass insbesondere die Gruppe der Pensionistinnen, der Mindestpensionistinnen zum Beispiel, von einem Grundeinkommen profitieren würde. Von feministischer Seite wird ja auch immer wieder zu Recht argumentiert, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen insbesondere Frauen, die armutsgefährdet sind oder in Armut leben, besser stellen würde. Und das sind, wie wir wissen, in unserem Land sehr viele Pensionistinnen darunter. Das heißt, gerade Pensionistinnen und Pensionisten, die niedrige Pensionen haben, werden besser gestellt. Ich vermute, und das ist jetzt meine Vermutung, das haben wir in den Daten nicht rauslesen können natürlich, dass gerade die Pensionistinnen und Pensionisten Angst haben, dass, wenn es ein Grundeinkommen gibt, ihre Pensionen nicht mehr bezahlt werden können. Vielleicht aber auch, wenn man es nicht am eigenen Leib gespürt hat, wie das ist, überhaupt nicht zu wissen, wie viel Geld man in 2-3 Monaten hat und ob man in 2-3 Monaten die Miete bezahlen kann. Also es hat sicher auch was mit dem persönlichen Erfahren zu tun.
Die Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens sind politisch oder sagen wir mal zumindest parlamentarisch de facto nicht abgebildet. Alle größeren Parlamentsparteien, zumindest über der Bezirksebene, stehen diesem Vorschlag sehr, sehr kritisch gegenüber. Warum?
Also darüber kann ich nur spekulieren. Es gibt Vertreterinnen und Vertreter von fast allen Parteien in Österreich, die offen oder informell die Fühler ausstrecken und sagen, zu mir oder zu anderen Menschen, die sich damit auseinandersetzen, können Sie uns bei der Willensbildung helfen? Können Sie uns, also wir möchten uns darüber im Klaren sein, wie wir uns dazu positionieren. Das gibt es bei fast allen Parteien. Ich glaube, dass politische Parteien auch aus verständlichen Gründen vorsichtig sind, sich zuerst fundiert eine Meinung bilden wollen und auch wahrscheinlich abtesten wollen, wie sich das auf die Wählerinnen und Wähler auswirken würde. Aus verständlichen Gründen. Also ich glaube, hier ist man auch einfach vorsichtig. Gleichzeitig gibt es natürlich Lager, und bis zum gewissen Grad korreliert das auch mit politischen Parteien, die sich nicht wünschen, dass die Situation, die Verhandlungsposition von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gestärkt wird, durch ein Grundeinkommen zum Beispiel, die sich nicht wünschen, dass jemand sagen kann, für so wenig Geld und prekäre Beschäftigungsverhältnisse gehe ich keine Erwerbsarbeit mehr nach. Es gibt natürlich Interessen, die da dagegen sprechen. Gleichzeitig, und das haben wir vorhin ja auch besprochen, gibt es auf der anderen Seite Leute, die fürchten, dass genau die Arbeitnehmerinneninteressen durch ein Grundeinkommen geschwächt würden, aus anderen Gründen, weil die Erwerbsarbeit abgewertet würde und so weiter und so weiter. Also es gibt einerseits inhaltliche Gründe, die bestimmte Parteien zögern lassen, und andererseits gibt es auch wahrscheinlich pragmatische Gründe, dass Leute sagen, bevor wir nicht wirklich wissen, wie wir argumentieren und wie das bei den Wählerinnen und Wählern ankommt, gehen wir damit nicht an die Öffentlichkeit.
Wir haben gerade eben schon ein-, zweimal Feldstudien, also die wissenschaftliche Lage angesprochen, und da würde ich gerne noch ein wenig drüber reden. Es gibt diesen sehr bekannten Versuch aus Finnland, dieses Experiment aus Finnland. Wie aussagekräftig sind diese Feldstudien wirklich?
Also keine einzige Studie kann uns sagen, wie sich ein universelles, bedingungsloses Grundeinkommen auswirken würde. Universell bedeutet, alle Menschen im Land bekommen es. Mit einer kleinen Ausnahme, also es gibt schon, die meisten Modelle sagen, Menschen, die jetzt gerade erst ins Land gekommen sind, vor einer Woche, würden jetzt nicht das Grundeinkommen, also es gibt Vorschläge, die sagen, man muss 6 Monate oder 12 Monate oder auch 24 Monate den Lebensmittelpunkt in dem Land gehabt haben. Aber das klammern wir mal aus. Also universell bedeutet alle. Und da gibt es kein einziges Experiment, das es getestet hat. Aber wir sehen im globalen Norden, im globalen Süden, aus den Experimenten mit bedingungslosen Geldzahlungen, einerseits, dass die Erwerbsarbeit nicht signifikant zurückgeht. Und dort, wo sie zurückgeht, geht sie aus guten Gründen zurück, zum Beispiel junge Männer, die länger in der Ausbildung bleiben. Und in manchen Studien sieht man auch, also wo sie sich auch angesehen haben, wofür die Leute Geld ausgeben, dass dieses Geld auch unter Anführungszeichen klug verwendet wird, also investiert in Dinge, die einem das Leben erleichtern und nicht, um das mal ganz plakativ auszudrücken, verdrunken und verraucht. Und dass im globalen Norden wiederum, also Kanada, Finnland, hat man gesehen, dass bedingungsloses Grundeinkommen bei den Menschen, die es bekommen, auch den Gesundheitsstatus verbessert. Also Menschen fühlen sich psychisch gesünder und physisch gesünder und weniger gedemütigt im Durchschnitt.
Das ist das große Problem ist letztlich, dass wir natürlich nicht wissen, wie sich ein universelles bedingungsloses Grundeinkommen wirklich auswirken würde, weil die Frage ja zum Beispiel ist, wenn man mir morgen 1500 Euro im Monat geben würde, ist ja gar nicht mal so sehr die interessante Frage, was mache ich in 3 Monaten damit, was mache ich in einem Jahr, sondern was mache ich in 5 Jahren, was mache ich, wenn alle um mich herum das auch bekommen, und das lässt sich ja de facto kaum austesten.
Genau, das ist das Problem, das erklärt auch, warum es nicht möglich ist, ein wirklich perfektes Experiment zum bedingungslosen universellen Grundeinkommen zu entwerfen, weil ein solches Experiment die de facto Einführung bedeutete. Also genau wie Sie sagen, müsste man das dann einige Jahre beobachten, um diese berühmten Anpassungseffekte zu sehen. Also wie wirkt sich's aus auf die Interaktion der Menschen? Wie wirkt sich's aus auf die die Kosten im Gesundheitssystem? Aber wie wirkt sich das aus aufs Konsumverhalten? Ziehen die Menschen aus den Ballungsräumen weg, weil sie ja nicht mehr so nah am Arbeitsplatz sein müssen? Alle diese Dinge würde man ja nicht im 2. Monat sehen. Da bräuchte man mindestens 2 Jahre, wahrscheinlich 3, 4 Jahre, um die Effekte mal zu sehen. Und dann, also man kann natürlich nicht sagen zu irgendeiner Gesellschaft, wir probieren jetzt mal aus für 4 Jahre, wie es so ausschaut, und dann machen wir es wieder rückgängig. Also es wäre eine de facto Einführung, die es dazu bräuchte.
Warum gilt das berühmte finnische Experiment als Fehlschlag? Also das war ja der Medientenor.
Ja, das war der Medientenor. Und es stimmt auch, wenn man den Erfolg oder Misserfolg am definierten Ziel der Initiatorinnen misst. Also Keller, die Sozialversicherungsagentur Finnland sozusagen, die das Experiment da durchgeführt hat und initiiert hat, die wollten Menschen in die Erwerbsarbeit zurückbringen. Und die haben eben diese zwei Gruppen gehabt, wo sie verglichen haben, Grundeinkommensbezieherinnen und die Bezieherinnen der traditionellen Transferzahlungen. Und da hat es keinen großen Unterschied gegeben zwischen den zwei Gruppen. Das heißt, es war nicht so, dass das Grundeinkommen die Leute wieder, die in der Langzeitarbeitslosigkeit waren, wieder schneller zurückgebracht hat, im großen Stil, in die Erwerbsarbeit. Insofern war es kein Erfolg. Aber ich glaube, dass man Grundeinkommensexperimente etwas ganzheitlicher betrachten sollte und auch mit den Menschen sprechen sollte, die das Experiment, also die Grundeinkommensbezieherinnen waren. Und da sehen wir schon, dass Menschen positive Effekte berichten. Das finnische Experiment konnte jetzt natürlich den Rückgang der Erwerbsarbeit nicht messen, weil die Menschen ja nicht in Erwerbsarbeit waren. Aber da haben wir eben Daten aus Kanada, die zeigen, dass die Erwerbsarbeit nicht zurückgegangen ist, signifikant.
Das heißt letztlich deshalb auch die schrittweise Einführung, weil das wäre dann ein wenig die Einführung und gleichzeitig auch ein wenig experimentieren.
Genau, und das müsste auch so kommuniziert werden. Das bedeutet aber natürlich auch, dass bestimmte Steuerungseffekte, die das Grundeinkommen haben sollen, nicht eintreten würden am Anfang. Also was meine ich damit? Manche Befürworterinnen wünschen sich, dass zum Beispiel die Wohnungskosten und Hauskosten sinken, weil es weniger Menschen gibt mit einem Grundeinkommen, die sich Immobilien kaufen, um sich im Alter abzusichern. Wenn ich sicher sagen kann, dass ich bis zu meinem Tod ein Grundeinkommen bekomme, und wenn ich darauf vertrauen kann, dass das Wohnraum kostengünstig zur Verfügung steht, wenn ich es brauche, dann muss ich mir dann muss ich nicht auf eine Wohnung sparen. Dann will ich mir vielleicht auch gar nicht diesen Klotz am Bein kaufen, den ich dann erhalten muss und so weiter. Diese Steuerungseffekte würden natürlich bei einer stufenweisen Einführung, wo man der Bevölkerung wahrheitsgemäß sagen müsste, wir wissen jetzt nicht, wie es weitergeht, weil wir es evaluieren, das würde sich noch nicht entfalten. Aber da sehe ich jetzt keinen Weg, wie man um dieses Problem drumherum kommt. Das würde wahrscheinlich sich erst nach einigen Jahren einstellen, dass Menschen, wenn es ein Erfolg ist, wenn das bedingungslose Grundeinkommen das Existenz sichert, wirklich Menschen nützt, dass die das dann auch nicht mehr hergeben wollen würden und dass es dann politisch unmöglich würde, auch wenn es vielleicht rechtlich noch möglich wäre mit einer Zweidrittelmehrheit, mit einer Verfassungsmehrheit, dann würde es politisch unmöglich werden, das wieder abzuschaffen. Man sieht jetzt schon in den USA, wie schwierig es ist, die Errungenschaften von Obamacare abzuschaffen, weil viele Menschen, die eben Vorerkrankungen haben, die jetzt abgesichert sind mit Obamacare, das nicht mehr hergeben wollen. Und das sind durchaus auch Leute im republikanischen Lager. Also hier ist es, glaube ich, plausibel davon auszugehen, dass wenn es ein Erfolg ist, dass es dann politisch ganz, ganz schwer würde, das wieder abzuschaffen.
Ich denke, was man aus diesem Gespräch mitnehmen kann, dann, es ist nicht eine einfache Frage, bedingungsloses Grundeinkommen, ja, nein, sondern es gibt sehr viele verschiedene Formen und es ist auch ein massiver Unterschied in Höhe und Form, für welches Modell ich mich im Zweifelsfall entscheiden würde.
Ja, aber ich glaube, dass es wichtig ist, wenn wir über ein existenzsicheres Grundeinkommen sprechen, dann auch zu sagen, diese Modelle, dass man den Leuten 100 Euro im Monat gibt, das sind keine Grundeinkommen, das sind vielleicht Zusatzzahlungen. Also ich glaube, wir sollten, wenn wir uns die Arbeit antun, uns zu überlegen, wie es praktisch gehen könnte, sollten wir wirklich mit einem Grundeinkommen kalkulieren, das über der Armutsgefährdungsschwelle liegt.
Letzte Frage, Frau Breinsack. Wir sind beide noch verhältnismäßig jung, Betonung auf verhältnismäßig. Glauben Sie, dass wir irgendein Modell des bedingungslosen Grundeinkommens noch erleben werden? Oder ist das letztlich die Kopplung von einer staatlichen Leistung an irgendeine Gegenleistung zu sehr inkorporiert in uns?
Ich glaube, dass wir das erleben werden. Das glaube ich. Also wenn ich das nicht glaubte, würde ich meine Zeit nicht darauf verwenden. Das stimmt auch so nicht, weil wenn ich davon ausgehen würde, dass die nächste Generation davon profitiert, würde ich es wahrscheinlich auch machen. Aber ich glaube schon, dass wir es noch erleben werden. Ob das genau in dem Modell ist, das ich mir jetzt wünsche, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass absolut unterschiedliche Prozesse parallel in diese Richtung wirken, dass ein Grundeinkommen für unterschiedlichste Probleme zumindest teilweise eine Lösung sein kann.
Frau Frenzack, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Danke, ich danke.
Das war's für heute auch schon wieder von Ganz offen gesagt. Immer freuen wir uns über 5 Sterne auf iTunes, aber auch über Kritik und Anregungen auf allen Kanälen. Und wie immer empfehlen wir euch an dieser Stelle auch andere Podcasts, zum Beispiel 1000 First Steps, ein Inspirationspodcast, mit dem ihr das Beste aus euch herausholen könnt. Vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ganz offen gesagt.
Missing Link.